Hallo Tabea.
Hallo Marie.
Und hallo, liebe Zuhörer. So lange nicht mehr
Hallo.
gestartet.
So habe ich letzte Folge
Echt
gestartet.
auch.
Macht ja nichts.
Also eigentlich wollten wir damit starten, dass wir sagen wollten, dass Tabea leider, ja doch leider, eine Gehirnerschütterung wahrscheinlich hat, weil sie gegen Medikamentenschrank gerannt ist.
Oh Mann, Marie meinte gestern schon, als es passiert ist, ob das ein Zeichen ist. Weil, ja, ich weiß nicht, ich habe was aufgehoben und die Tür war halt noch auf so einem Hängeschrank.
Ja, nicht gut. Ich meinte zu Tabea, sie hat zu viel Pharmakrom im Kopf.
Wahrscheinlich. Jetzt ist alles weg. Nee, also falls heute hier ein bisschen Schwachsinn meinerseits kommt.
Na, entschuldigen wir das.
Ja, wir. Marie entschuldigt sich für mich.
Genau, damit ihr aber auch wisst, über was wir heute sprechen wollen, kann Tabea ja mal das Thema nennen.
Genau, wir wollen heute nämlich über Gicht sprechen.
Genau, und um gleich mal so ein Wirkstoffnamen zu nennen, zum Beispiel Allopurinol. Ich sag's nur, weil dann kann man es vielleicht so ein bisschen gleich zuordnen, weil als wir in der Apotheke gearbeitet haben, ist mir das sehr oft
Ja.
unter die Finger gekommen.
Ich glaube auch, das ist tatsächlich eine Erkrankung, die echt bei vor allem älteren Patienten ziemlich häufig auftritt.
Meine Oma hat es auch und das ist nicht angenehm.
Nee.
Ja. Genau, darum soll es heute so ein bisschen gehen und wir wollen euch einmal vorstellen, was so Auslöser sein können, wie das Ganze verläuft, verschiedene Ursachen, aber auch die Symptome, also was ist überhaupt Gicht? Vielleicht kann man sich da jetzt gerade gar nichts drunter vorstellen. Genau, und wie man halt verschiedene Gichtanfälle behandelt. Wir haben einen kleinen Bio-Ausflug,
Ein
einen
Mini-Bio-Ausflug.
Mini-Bio-Ausflug. Kann ich mich doch daran erinnern, als wir diese Führung im Botanischen Garten hatten, wurde uns die Herbstzeitlose auch gezeigt.
Spoiler-Alarm.
Oh Gott, richtig interessanter Spoiler.
Ja.
Genau, und dann wollen wir noch darüber sprechen, wie man dann chronische Gicht therapieren kann. Mit so interessanten Namen wie Urikustatika oder Urikosorika. Saurika, Sorika, ich weiß es nicht.
Geht ja schon gut los.
Klingt wie ein Dinosaurier.
Ich fand
Ja.
Urostatika hat mich an Zytostatika erinnert irgendwie.
Echt?
Ja.
Also Urosaurika finde ich. Klingt sehr
Das
lustig.
heißt nicht Urosaurika.
Sorika.
Oh Mann, ey.
Okay, na dann, wir legen mal los, glaube ich, weil er hat gar keine Lust oder keine
Das
Kappa.
stimmt nicht,
Keine
das stimmt nicht.
Kappa.
Ich habe einfach gerade noch
Ja,
geschlafen, weil ich mich
ja.
ausruhen muss, Marie.
Okay, na dann, wir freuen uns. Disclaimer.
Marie hat leider in unserer heutigen Folge die ganze Zeit
Nein, die Hälfte der Folge.
Harnstoff und Harnsäure verwechselt, also wundert euch nicht.
Ja.
Wir reden über Harnsäure
Ihr könnt
heute.
ein Trinkspiel draus machen. Dachte ich mir so.
Natürlich ohne Alkohol.
Ja, auch stimmt, ohne Alkohol. Aber es handelt sich hierbei um Harnsäure. Und Harnsäure wird zu Allantoin oxidiert und nicht reduziert.
Ich wünsche euch alle Fehler.
Um mich nochmal zu korrigieren.
Wir wünschen euch viel Spaß.
Genau.
Okay, Marie. Ich muss sagen, so grob kenne ich die Gichterkrankung auf jeden Fall auch. Also ich weiß, dass es eben aufgrund der auskristallisierenden Harnsäure in den Gelenken die Patienten halt Schmerzen haben, schlimme Gelenkschmerzen haben. Genau, ich würde jetzt aber gerne mal ein bisschen genauer darüber was erfahren. Was ist zum Beispiel denn überhaupt der Auslöser für eine Gichterkrankung?
Genau, du meintest ja gerade schon, dass etwas im Gelenk ausfällt. Und das ist ja kein natürlicher Zustand. Also das ist ja nicht das, was der Körper so von sich aus irgendwie selber machen würde. Das passiert halt in diesem Fall nur, weil wir erhöhte Serum-Harnstoffspiegel haben. Harnstoff ist ein Abbauprodukt. Genau. Und die können sich dann halt als Harnstoffkristalle im Gelenk ablagern. Ja.
Genau, und wie ist jetzt so der Verlauf des Ganzen?
Genau, also wir haben entweder eine verminderte Ausscheidung.
Und dadurch dann die erhöhte Konzentration?
Genau. Oder wir haben eine vermehrte Bildung. Und das Ganze nennt sich auch Hyperurikämie. Und wenn die Harnsäurespiegel, jetzt nochmal so ein kleiner Physiowert, über 6,4 Milligramm pro Deziliter sind, würde man von erhöhten Harnstoffspiegeln sprechen. Mhm. Labordiagnostisch, aber das ist halt nur so ein Side-Info.
Okay, bedeutet also, wir haben entweder weniger Ausscheidung oder mehr Bildung von der Harnsäure und deswegen erhöhte Konzentration und deswegen fällt dann was in unseren Gelenken aus.
Genau, weil wir halt eben irgendwie nicht mehr diesen normalen Ausscheidungsweg, ja, zum Beispiel haben, der das sonst einfach aus dem Körper heraus befördert. Ja.
Okay, gut. Und meistens gibt es dafür ja auch eine Ursache für sowas.
Genau, wir können verschiedene Ursachen erstmal ganz prinzipiell unterscheiden. Einmal die primäre Hyperurikämie und die sekundäre. Ich habe es gerade falsch gesagt, deswegen müssen wir lachen. Und bei der primären ist es eben so, dass das genetisch bedingt ist, zum Beispiel, dass wir eine Störung unseres Purinstoffwechsels haben. Und Purin jetzt deshalb, weil die Purinnukleotide dann, kommen wir später gleich nochmal drauf zu sprechen, das ist wichtig, dann im weiteren Verlauf zu Harnstoff umgewandelt werden.
Genau.
Genau. Und wenn es da halt Störungen gibt, haben wir halt dann erhöhte Harnstoffspiegel im Blut und dann halt, wie gesagt, diese Urate in den Gelenken. Ja.
Genau. Und ich kenne das so von den meisten Erkrankungen. Primär ist immer irgendwas Genetisches.
Ja.
Und sekundär ist dann irgendwie, dass man das erwirbt.
Genau. Es kann nämlich auch tatsächlich sein, dass man eine Hyperurikämie erwirbt, sozusagen. Also, dass man das jetzt gar nicht irgendwie schon genetisch irgendwie mitbekommen hat, sondern das kann jetzt zum Beispiel passieren durch Niereninsuffizienz, aber auch durch eine Tumortherapie. Also da gibt es verschiedene Ursachen, die dann halt dort sowas auslösen können.
Genau. Mhm.
Ja.
Okay, verstehe. So, dann haben wir jetzt die Ursache und ich habe ja auch am Anfang schon einmal kurz gesagt, was ich so kenne von der Gicht, aber wie sehen denn jetzt genau die Symptome bei erkrankten Patienten aus?
So, genau. Also wir meinten ja schon mal, man hat diese Natrium-Urat-Kristalle in den Gelenken. Das heißt, in den Gelenken gibt es Schmerzen.
Mhm.
Und ich finde es ganz lustig. Also nicht lustig, das ist keine lustige Erkrankung, das will ich nicht damit sagen. Aber es fängt im Großzeh an, öfters mal. Also im großen Zeh hat man dann Schmerzen.
Was ist jetzt daran genau lustig?
Na, weil es im Zeh anfängt.
Okay.
Das finde ich irgendwie verrückt. Also ja.
Ich finde eher den Teil später lustig, den plötzlich da.
Ja, das können wir gleich noch besprechen. Okay. Aber es kann auch in den Fingern oder in den Händen passieren. Und wie schon gesagt, Natrium-Urat-Kristalle fallen aus. Und Begleitsymptome, und das war mir nicht so bekannt, können unter anderem auch Fieber, Tachykardie, also
verschnellter Herzschlag.
Richtig, verschnellter Herzschlag. Unterbrechen oder sowas sein. Also das kann auch noch mit passieren. Ja, und plötzlich, Tabea.
ja, also Marie hat hier aufgeschrieben, das kann auch plötzlich häufig nachts nach Ess- und Alkoholexzessen passieren. Was ich ja so lustig finde, also jetzt nicht, dass ich mich damit großartig auskennen würde, aber teilweise ist es ja so, wenn man Alkohol getrunken hat, dass man dann auch so richtig kranken Hunger kriegt.
Ja.
Weiß nicht, ob du das kennst. Und deswegen musste ich da zurück an meine Abi-Zeit denken und da habe ich zum Glück aber keine Gicht bekommen.
Ja.
Aber Alkohol ist also auch ein Faktor.
Induktor, ja.
Induktor.
Denn Alkohol führt über eine Laktatazidose dazu, dass weniger Harnsäure ausgeschieden wird und das dann halt so einen Gichtanfall auslösen kann. Laktatazidose.
Ja, kennt man, glaube ich, als Nebenwirkung von Metformin.
Das
wenn man Pharmazeut ist zumindest. Laktatazidose ist halt einfach dann Laktat erhöht und Azidose ist halt Übersäuerung.
Ja, genau.
Ist tatsächlich, also Laktatazidose kann tatsächlich auch echt lebensgefährlich werden.
Ja. Und nach Essexzessen können wir auch schon mal so leicht ankündigen. Es gibt, wir haben ja schon über die Purinsynthese gesprochen und es gibt sehr viele purinhaltige Lebensmittel.
Mhm.
Purine auch Bestandteil von
DNA, richtig. Also von Fleisch zum Beispiel, wenn man richtig sehr fleischlastig ist, hat man auch ein erhöhtes Risiko für Gicht, einfach ja, weil man dann eben auch erhöhte Harnsäurespiegel finden kann.
Ja, deswegen keine Ess- und Alkoholexzesse.
Ja, gut, also vielleicht nach dem Feiern das Steak dann mal lieber liegen lassen.
Ja, stimmt. Ist nicht so eine gute Kombi.
Nee, eigentlich ja nicht. Oh, Steak und Rotwein oder so. Machen doch viele.
Mhm.
Oder so Weihnachtsessen, hä? Rotwein und Ente?
Ja, stimmt. Müsste man mal gucken, ob über Weihnachten die Gichtanfälle. Wir reden übrigens immer noch, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, über einen akuten Gichtanfall.
Ja, sorry.
Sorry, genau. Mhm. Also wir haben davor ja generell erstmal über die Gicht gesprochen und jetzt wollen wir erstmal über den akuten Gichtanfall sprechen, der auch anders zu therapieren ist als dann der chronische Gichtanfall.
Genau.
Ja.
Gut, und jetzt war ja die Frage, wieso haben wir dann so eine Entzündung in den Gelenken? Wir haben ja schon von diesen Uratkristallen geredet.
Mhm.
Und was passiert da? Ich meine jetzt erstmal grundsätzlich, ein Kristall sagt mir jetzt noch nicht unbedingt gleich, warum ich jetzt eine Entzündung habe.
Ja.
Was passiert da?
Ja, also wir haben unsere Leukozyten jetzt, also Bestandteile des Immunsystems, die unsere Natrium-Urat-Kristalle phagozytieren, also Phagozytose aufnehmen.
Aufnehmen oder verarbeiten. Und verdauen.
Verdauen, verarbeiten sozusagen. Also einfach Fremdkörper sozusagen, eigentlich dafür ist es gedacht. Und jetzt haben wir ja eine Kristallstruktur und Kristalle sind teilweise sehr spitze.
Mhm.
Also da, wenn ihr die mal unter dem Mikroskop gesehen habt, so eine Kristallstruktur, auch sehr interessant. Und diese Phagolysosomen können dann platzen durch die Kristalle.
Ah, okay.
Genau. Und dann haben wir lysosomale Enzyme, also Bestandteile von diesen Phagolysosomen. Und ja, dann können wir halt dadurch, weil die halt ausgetreten sind und Enzyme ja verarbeiten auch immer Sachen, können wir Gewebeläsionen bekommen und halt diese Entzündungsreaktion.
Mhm.
Und dann ist zusätzlich durch eine Entzündungsreaktion, das haben wir auch schon mal erklärt, dass bei Entzündungen immer der pH-Wert auch sinkt im Gewebe,
ja,
bei einer Entzündung, ist leider in diesem Fall super, super unpraktisch, weil dadurch können jetzt noch mehr Natriumuratkristalle ausfällen oder fallen aus, so rum.
Mhm. Weil sowas ist auch oft pH-abhängig, ob eine Substanz ausfällt oder nicht.
Ja.
Genau.
Wollen wir nochmal ein Lysosom erklären?
Ja, ich dachte generell, vielleicht erklären wir das Ganze noch mal ein bisschen laienfreundlicher.
Genau.
genau, also wie ich es jetzt erklären würde, unsere Leukos, also unsere Leukozyten, die nehmen sozusagen den Kristall in sich auf, weil die das mit Fremdstoffen eben so machen. Und wenn die den aufnehmen, weil der eben so spitz ist, kann es sein, dass sie dadurch kaputt gehen. Also genau. Und dann ist es so, dass wir dann noch Enzyme in unserem Leukozyten haben, die dann eigentlich zum Verdauen der Fremdkörper da wären und deshalb auch ein sehr saures Milieu haben, weil sie eben ja den Fremdkörper zerstören sollen. Aber statt dass sie jetzt den Fremdkörper zerstören, treten sie aus, weil unser Leukozyt ist ja kaputt. Dadurch wird unser Gewebe entzündet und der pH-Wert sinkt und dadurch fällt wiederum noch mehr von diesen Kristallen aus.
Genau, also ein vicious circle auf Englisch. Es gibt noch so einen lateinischen Begriff.
Circulus vitiosus.
Ja. Fand ich hier mega lustig. Genau, und dann können natürlich auch noch Makrophagen diese Natriumuratkristalle aufnehmen und das aktiviert dann noch zusätzlich das Immunsystem.
Oh, verhext privat.
Vicious Circle, haben wir gerade gesagt. Yes. Ja, gut erklärt, Tabea, auf jeden Fall. Und das Ganze kann jetzt nach mehreren Tagen untherapiert abklingen. Es kann auch ein relativ großes, intervallfreies krankheitsfreies Intervall geben, so rum. Nichtsdestotrotz sollte man das therapieren.
Ja. Okay, Marie, und wie sollte man das denn jetzt therapieren?
Genau, also es gibt verschiedene Ansätze. Wir haben ja erstens einen sehr starken Schmerz meistens und zusätzlich noch eine Entzündung. Und was fällt uns da direkt ein?
Das zieht sich jetzt irgendwie seit ein paar Folgen schon durch.
Ja.
Natürlich die NSAIDs.
Nicht Steroide, alle Antirheumatika.
Mhm.
Nochmal zur Erklärung. Dann auch noch Glukokortikoide. Also zum Beispiel Prednisolon, Cortison haben wir auch schon letzte Folge drüber gesprochen, wenn man da nochmal reinhören möchte. Und Antiphlogistika, antiphlogistisch, also Phlogos haben wir schon mal erklärt, ist die Entzündung. Ne?
Genau.
Ja, also antientzündliche Wirkstoffe. Dann gibt es noch einen biologischen Vertreter.
Genau, es gibt noch, was Maria schon vorhin gespoilert hat, das Colchicin, was wir aus der Herbstzeitlosen gewinnen können.
Mhm.
Soll ich dazu jetzt mal kurz meinen Bioteil einschieben?
Gleich. Es gibt, wir machen noch zur Vollständigkeitshalber den Antikörper.
Okay.
Nämlich ein IL-1-Beta, also Interleukin-1-Beta, monoklonaler Antikörper und der nennt sich Canakinumab. Also Interleukin, auch ein proinflammatorisches Zytokin?
Ein, ja, sie nennt es einfach proinflammatorisches. Also ich würde sagen, Interleukin ist ein Zytokin, aber einfach ein Teil des Immunsystems, der eine Entzündungsreaktion fördert.
Genau. Genau, und man gibt die jetzt nicht in wahlloser Reihenfolge, denn da wird Tabea gleich nochmal drauf eingehen. Colchicin ist auch nicht so ohne. Und man fängt dann meistens mit den NSAIDs an, je nach Komorbidität des Patienten auch, ne? Also man muss das NSAID dann auswählen, welches man nimmt, zum Beispiel Naproxen oder Diclofenac, aber auch COX-2-Hemmer und wir sagen es einfach immer nochmal dazu, Achtung da vor Magengeschwüren und sowas, deswegen mit Protonenpumpeninhibitor. Und als nächstes wird dann Colchicin gegeben. Also man fängt damit jetzt nicht direkt an. Und zum Beispiel Glukokortikoide werden dann erst gegeben, wenn Colchicin und nicht steroidale Antirheumatika, also Schmerzmittel nochmal als normalen Begriff, versagen. Und der Antikörper, so ist es ja meistens, weil die meistens ja auch teurer sind und schwieriger in der Entwicklung, aber dafür sehr zielgerichtet sind, werden dann erst am Ende gegeben, wenn zum Beispiel andere Therapielinien nicht verwendet werden können, wegen Kontraindikationen. Also zum Beispiel, wir haben ja schon angesprochen, dass zum Beispiel beim, das gibt ja noch dieses Tumorlyse-Syndrom, also ganz viele Patienten, ne, wenn da viele Zellen auf einmal zerstört werden, muss natürlich auch sehr viel DNA abgebaut werden, plötzlich vom Körper und dann kann es halt zu so Gichtanfällen kommen.
Genau.
Und ganz oft gibt es da halt, nehmen die Patienten halt ganz viele Medikamente, da muss man dann halt gucken und manche können gar nicht angewendet werden. Für solche Fälle gibt es dann zum Beispiel den Antikörper. Yes.
Genau, so. Und jetzt gehen wir noch mal kurz auf das Colchicin und auf den Antikörper ein.
Mhm.
Also zum Colchicin. Du kannst ja gerne ergänzen, was du noch so hast. Also erstmal biomäßig. Ich habe ja schon gesagt, das kommt von der Herbstzeitlose. Lateinischer Name Colchicum autumnale, eine Colchicaceae.
Ja. Kann man sich gut merken.
Die sieht auch ganz schön aus. Die hat so lilane Blätter, also Blüten meine ich. Und
wird doch auch ganz oft verwechselt.
Ja, die wird oft, das ist auch ganz gefährlich, dass die verwechselt wird. Und genau, dann haben wir eben das Colchicin da drin. Das ist ein Tropolon-Alkaloid. Und es ist so, dass Colchicin beim akuten Gichtfall eingesetzt wird, da es die Beweglichkeit von Monozyten und die Phagozytose von diesen Harnsäurekristallen hemmt sozusagen und also so dem ganzen Entzündungsprozess entgegenwirkt. Dieses, was wir vorhin besprochen haben, dass die aufgenommen werden, das wird eben gehemmt und dadurch haben wir nicht diese Entzündung in den Gelenken.
Ja.
Und was eben Colchicin auch noch macht und was eben so ein bisschen gefährlich ist, das ist ja auch noch ein Mitosehemmstoff.
Genau.
Und wir haben eben diese Verwechslung Mit auch teilweise Knoblauch.
Genau, wilder Knoblauch nennt sich auch Bärlauch.
Bärlauch, ja.
Ich habe so ein geiles Bärlauchsalz zu Hause.
Bärlauch ist geil.
Oh, ja,
aber das riecht auch richtig. Also wenn du im Wald wo lang gehst und da ist Bärlauch, das riecht richtig heftig.
Ja, deswegen. Und ich finde es auch gut. Also ich habe es gerade nochmal rausgesucht, weil ich wissen wollte, mit was man das verwechselt. Aus dem Kopf wusste ich es auch nicht mehr. Also mit Maiglöckchen und Herbstzeitlosen wird Bärlauch ganz oft verwechselt.
Genau, und Maiglöckchen machen wir auch nochmal irgendwann. Aber in dem Fall eben Bärlauch und Herbstzeitlose, das ist tatsächlich eine gefährliche Verwechslung.
Genau, deswegen, weil die, das können wir gleich noch dazu sagen, die giftige toxische Dosis von Colchicin ist schon bei 20 Milligramm.
Mhm. Genau, die maximale Tagesdosis, auch was wir sozusagen lernen, was man maximal gibt, sind 1 bis 1,5 Milligramm. Also
genau.
Deutlich, deutlich weniger. Und ja, wie gesagt, Mitosehemmstoff und daher sehr gefährlich.
Genau, und Bärlauchblätter haben einen klar erkennbaren Stiel oder einen pro Blatt.
Mhm.
Bei Herbstzeitlosen sind es dann meist 2 oder 3, die sich ineinander umwickeln. Ja, und Bärlauchblätter sind auf der Unterseite matt. Herbstzeitlose glänzen. Also, ja, und Bärlauch riecht nach Knoblauch, die Herbstzeitlosen nicht. Also, genau. Falls ihr jetzt gerne sammelt oder so, dann habt ihr jetzt noch einen kleinen Tipp.
Ja, genau, so Colchicin und ja, bei einer Vergiftung, Marie, was merkt man da so?
Brennendes, kratzendes Gefühl im Hals, Koliken, Bauchschmerzen.
Mhm.
Ja, genau. Und was kann man auch dazu sagen? Es ist nicht antiphlogistisch.
Mhm.
Ja, also nicht antientzündlich, sondern...
Genau, sondern es verhindert ja, also es macht sozusagen die Entzündung nicht weg, sondern es verhindert, dass die Entzündung überhaupt entsteht. Genau.
Und Colchicin ist Substrat von P-Glucoprotein und von CYP3A4, dementsprechend relativ viele Arzneimittelinteraktionen.
Mhm.
Aber gut, das solltet ihr dann als Apotheker oder wie auch immer dann in der Krankenhausapotheke halt beachten, ne?
Genau, so und jetzt nochmal kurz zu unserem Antikörper, Marie.
Ja, genau, Canakinumab.
Ich muss da auch gerade nochmal vorgehen, ob es wirklich ein K ist oder ein B. Wusste ich jetzt nicht sogar. Canakinumab.
Genau, hatte ich ja schon einmal kurz angesprochen, erst gegeben, wenn man 3 Gichtanfälle, akute Gichtanfälle hatte und alle Therapieoptionen davor halt entweder nicht wirksam waren oder kontraindiziert, also nicht angewendet werden konnten.
Mhm.
Und es fängt halt unser Interleukin 1 Beta ab. Also das Zytokin wird durch den Antikörper abgefangen und kann so keine weiteren Reaktionen, immunologischen Reaktionen auslösen.
Genau, sehr gut. Und ich würde sagen, dann waren wir jetzt bei der akuten Gichtanfalltherapie. Dann
richtig.
Gehen wir mal über zur chronischen Gichtanfalltherapie.
Wir hatten vorhin Angst, dass es zu kurz wird, aber jetzt sind auch schon mal 19 Minuten.
Und wir haben nicht mal viel gelabert.
Nee. Genau, also bei unserer chronischen Gichttherapie wollen wir unsere Harnsäure auch weiterhin reduzieren, aber es sollte eine gesicherte Erkrankung sein. Ansonsten wird eher mit diätischen Maßnahmen gearbeitet.
Mhm, also zum Beispiel weniger Fleisch essen, also nur Sachen, dass man sagen, eine purinarme Ernährung dann starten würde.
Genau, und es dürfen auch, und das fand ich interessant, oder sollten keine Schleifen- und Thiazid-Diuretika eingenommen werden, weil das würde das Ganze auch noch weiter induzieren.
Ja.
Ja, Diuretika, Diurese. Wollen wir es nochmal erklären? Wir haben noch nicht drüber gesprochen.
Ja, sozusagen Diuretika würde man ja einsetzen bei einerseits Ödem und auch bei Hypertonie, also bei Bluthochdruck. Und die machen im Endeffekt, dass man mehr Harn ausscheidet.
Genau, und als Gichtpatient jetzt, wenn man Schleifen- und Thiazid-Diuretika sozusagen einnehmen würde, dann wäre die Harnsäureausscheidung noch zusätzlich vermindert, was dann kontraproduktiv ist.
Genau, also Patienten mit Bluthochdruck und Gicht müssen dann auf andere blutdrucksenkende Mittel ausweichen.
Okay,
Okay. So, was sind unsere Optionen, Marie? Du kannst ja einmal kurz vorstellen und dann würde ich ein bisschen mehr ins Detail gehen.
Genau, also erstmal ist unser Ziel noch, dass wir unseren Harnsäurespiegel unter 5,5 Milligramm pro Deziliter senken. Das wäre optimal. Und da haben wir jetzt bei der chronischen Gicht verschiedene Therapieoptionen. Einmal die Uricostatika, die Uricosurica und die Uricolytika. Ich erkläre jetzt gleich nochmal, was die machen sozusagen.
Ich erkläre es uns gleich auch nochmal.
Ja. Oh je. Also Uricostatika reduzieren die Bildung von Harnstoff sozusagen. Also die sind jetzt die Angriffspunkte. Die Uricosurica, die sich auch anhören wie Dinosaurier, finde ich, die erhöhen die Ausscheidung von der Harnsäure. Harnstoff.
Harnsäure. Ich dachte schon, ob ich dich nochmal bei Uricostatika, aber dann dachte ich mir so, ach, ich sag's nachher nochmal.
Und die Uricolytika, die können jetzt Harnsäure zu Allantoinen reduzieren. Das hätten wir eigentlich am Anfang schon sagen können. Das ist quasi ein weiteres Abbauprodukt von unserer Harnsäure. Der Mensch ist aber nicht dazu befähigt, das eigentlich durchzuführen sozusagen. Vögel können das aber. Und es gibt jetzt einen Wirkstoff, der das quasi auch dann enzymatisch beim Menschen machen kann.
Genau, so, und jetzt hat Marie schon alle spannenden Infos vorweggenommen, aber ich erkläre trotzdem nochmal. Genau, wir starten mal bei den Uricostatika, einfach weil wir ja auch schon am Anfang über das Allopurinol geredet haben.
Genau.
Wie Marie schon meinte, die reduzieren die Bildung der Harnsäure, also dass überhaupt gar nicht erst so viel gebildet wird, dass da irgendwas ausfallen kann.
Mhm.
Mir ist gerade aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob wir das erklärt haben, für alle, die nicht so chemisch versiert sind. Wenn wir sozusagen sehr hohe Konzentrationen haben, dann fällt ein Stoff aus. Also es ist sozusagen bedingt durch hohe Konzentration, dass wir diese Kristalle haben.
Ja.
Genau. Und wie Marie vorhin schon meinte, das häufigst verwendete, nämlich auch das Mittel der ersten Wahl bei chronischer Hyperuricämie, ist das Allopurinol.
Gibt es denn da jetzt ein Strukturanalogon? Oder ist das eins?
Ja, das ist ein Strukturanalogon der natürlich vorkommenden Purinbase Hypoxanthin. genau, und das ist halt.
Das erklärt vielleicht auch gleich die Wirkung, ne?
Genau, das wollte ich gerade auch sagen. und zwar ist es ein Hemmstoff der Xanthinoxidase.
Dase immer Enzymen.
Genau.
Schon mal als Vorname.
Also.
Ja.
Und es ist nämlich so, dass dadurch der Purinabbau gehemmt wird und die Xanthinoxidase würde nämlich normalerweise Hypoxanthin zum Xanthin und dann zur Harnsäure oxidieren. Das wäre eben der Abbau vom Purin.
Genau.
Und der wird eben gehemmt, weil das Enzym, was diesen Purinabbau bei dem Harnsäure dann entstehen würde, nämlich gehemmt wird.
Eigentlich ganz schlau.
Genau, was hier noch eine spannende Side-Info ist, in einer geringeren Dosis wirkt das Allopurinol kompetitiv, in einer höheren Dosis nicht mehr kompetitiv.
Das bedeutet jetzt?
Genau, vielleicht wichtig zu erklären. Kompetitiv bedeutet, dass sozusagen unser Stoff, in dem Fall das Allopurinol, sozusagen konkurriert um den Bindungsplatz am Enzym und
Mit dem Substrat, genau, sozusagen.
Und Marie, nicht kompetitiv?
Genau, das ist jetzt eine andere Art der Hemmung, denn hier konkurriert unser Allopurinol in dem Fall nicht mit dem Substrat um das aktive Zentrum beim Enzym, also da, wo es eigentlich binden sollte, sondern es bindet halt an einer anderen Stelle vor dem Enzym und kann aber trotzdem so verhindern, dass das Produkt hergestellt wird.
Genau, also ein aktives Zentrum ist sozusagen das, wo normalerweise das Substrat an das Enzym binden würde. Dann würde eine Reaktion passieren. Kompetitive Hemmung macht, dass das Substrat nicht binden kann, weil unser Stoff da bindet.
Mhm.
Nicht kompetitiv, es bindet woanders.
Und dadurch
geht es nicht. Dadurch wird dann die Funktion eingeschränkt.
Ja, und da wir auch immer durcheinander kommen, dachten wir, es ist an der Stelle nochmal ganz gut zu erklären.
Genau.
Ja, und jetzt nochmal, um auf Allopurinol zurückzukommen, bei höheren Konzentrationen nicht kompetitiv und davor kompetitiv.
Genau.
Genau, okay. Ja, was ist jetzt noch, es gibt doch noch eine Besonderheit bei einigen Patienten, oder?
Genau, und zwar ist es so, dass beim Allopurinol zusätzlich bei einigen Patienten noch der Effekt auftritt, dass die de novo Purin-Biosynthese, also die Neubildung von Purin im Körper, auch vermindert wird. Das heißt, es werden auch überhaupt weniger Purine gebildet, die dann ja später zur Harnsäure abgebaut werden würden.
Okay.
Ja.
Ja. Wie wird das Ganze jetzt verstoffwechselt, also metabolisiert, sagt man ja auch?
Das ist eine sehr gute Frage, Marie. Es ist nämlich so, dass bei unserem Stoff Allopurinol der Hauptmetabolit das Oxypurinol ist. Und der ist eben lang wirksam und der ist auch maßgeblich für die Wirkung verantwortlich. Also es ist dann gar nicht unbedingt unser Allopurinol, was wirkt, sondern eben der Hauptmetabolit, das Oxypurinol. Das ist nämlich sehr lang wirksam auch.
Ja, es gibt ja auch Prodrugs, ne?
Genau.
Ähnliches Prinzip sozusagen. Da muss auch erstmal...
Genau, beim Prodrug würde sozusagen das Prodrug an sich gar nicht wirken.
Genau.
Und sondern erst der Metabolit. Und hier ist es eben auf jeden Fall der Metabolit, der maßgeblich.
Aber ich dachte, das passt vielleicht ganz gut, auch mal da einzufügen. Sehr cool. Und was gibt es so für Nebenwirkungen?
Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, unsere häufigste Nebenwirkung ist wieder gastrointestinale Störungen.
Ja.
Und dann gibt es noch den Anstieg von Transaminasen.
Warum, was ist das jetzt?
Das sind Leberenzyme. Das bedeutet, dass auf jeden Fall in der Leber nicht alles glatt läuft.
Was auf Dauer ja dann auch immer nicht so gut ist. Ja.
Es gibt auch noch Hautreaktionen. Und das sind eher so die häufigen. Und die können selten bis zu allergischen Überempfindlichkeiten werden. Und es wurden auch Einzelfälle von Agranulozytose berichtet. Aber das sind wirklich Einzelfälle.
Okay, und jetzt wäre es ja gut zu wissen, wie so die Therapie generell mit Allopurinol funktioniert.
Genau, es ist nämlich so, dass wir am Anfang der Therapie mit Allopurinol die Gefahr eines akuten Gichtanfalls haben, weil eben die Uratdepots mobilisiert werden.
Also Uratdepots quasi jegliche Form von Harnstoff, der vielleicht schon mal irgendwo ausgefallen ist sozusagen, der dann aber wieder... mobilisiert wird, wa?
Harnsäure.
Harnsäure. Heute, Mann.
Also Harnsäure, ne? Wir reden heute über Harnsäure. Genau, und dadurch steigt eben dann die Harnsäurekonzentration stark an und dann haben wir eben die Gefahr eines akuten Gichtanfalls.
Genau, weil wir haben ja eigentlich jetzt den chronischen therapiert und es kann dann aber zu so einem schlagartig plötzlich auftretenden, nur halt diesmal mit der Ursache, dass halt diese Uratdepots mobilisiert wurden. Ja. Sehr gut. Was macht man dagegen?
Genau, daher gibt man zusätzlich zum Allopurinol am Anfang der Therapie niedrig dosiertes Colchicin, weil das setzen wir bei einem akuten Anfall an.
Richtig.
Damit das sozusagen dann nicht auftritt.
Genau. Bis zu 3 Monate kann man dann halt niedrig dosiertes Colchicin zusätzlich zu der Therapie mit Allopurinol geben.
Genau. Und... ja, dann kommen wir noch vielleicht zu einem letzten Punkt, Marie. Haben wir auch schon oft in der Vorlesung drüber gehört.
Interaktionen und in diesem Fall leider nicht zu knappe und auch eigentlich nicht so praktisch, weil wir ja schon meinten, häufig haben wir dieses Tumor-Lyse-Syndrom.
Genau, darauf komme ich später auch nochmal zu sprechen. Genau, und zwar haben wir Kontraindikationen mit Azathioprin und Mercaptopurin. Sollen wir dazu kurz was sagen, zu den beiden Stoffen?
Ja, genau. Also erstmal sind grundsätzlich beide Purin-Analoga, die dann, also Azathioprin zum Beispiel, wird zu 6-Mercaptopurin verstoffwechselt im Körper und die Wirkung beruht dann darauf, dass es ein Antimetabolit ist, also in die DNA eingebaut wird, dann aber zu Strangabbrüchen führen kann, unter anderem, weil es halt einfach ein falscher...
Genau, also in die DNA von dem Tumor, wenn sozusagen der Tumor sich vergrößern will, dann muss er wachsen, muss er DNA produzieren und das sind eben Bausteine, die dem dann gegeben werden. Das sind aber falsche Bausteine und dadurch kann er dann eben nicht weiter wachsen.
Ja, und Azathioprin ist auch ein Immunsuppressivum, weil es auch noch die Differenzierung von Lymphozyten, also Immunbestandteilen, verhindert.
Genau. Und hier ist es jetzt so, dass die Elimination verzögert ist, weil eben das Enzym, nämlich die Xanthinoxidase, die wir ja hemmen mit unserem Allopurinol, dafür zuständig wäre, unsere Arzneistoffe abzubauen.
Ja.
Bedeutet, wir hätten dann ja eine viel zu hohe Dosis unserer Arzneistoffe.
Ja.
Und deswegen ist es eine, so eine, weiß nicht, ob man das Faustregel nennen kann, aber eine Regel, die wir zumindest so auch in der Vorlesung gelernt haben.
Ja.
Wenn man Allopurinol gibt und eins der Purinanaloga dazugeben will, dann benutzt man nur 25% der Dosis, die man sonst verwenden würde.
Genau. Mercaptopurin, soll ich noch dazu sagen, ist ein Zytostatikum, was bei Leukämie eingesetzt wird. Ja, aber wichtig, diese Interaktion.
Genau, sehr wichtig. Weil eben oft eine Tumorerkrankung und Gicht Hand in Hand gehen, einfach aufgrund des Tumorlyse-Syndroms, was wir gleich nochmal erklären.
Genau, und dann kann es zum Beispiel das bei erhöhten Spiegeln dann von diesen Medikamenten zu Blutbildschäden dann unter anderem auch noch kommen, dass ihr auch wisst, was dann passieren würde zum Beispiel. Aber ja, wie gesagt, zu groß oder zu stark erhöhte Spiegel, weil wir halt das Enzym
hemmen, was das abbauen würde.
Ja.
Genau, andere Interaktionen werden noch mit Kumarin-Typ-Antikoagulantien, da würde die Wirkung erhöht werden, oder der Theophyllin-Metabolismus würde gehemmt werden. Aber die wichtigste Interaktion sind auf jeden Fall die Purin-Analoga.
Boah, jetzt sind wir mit Allopurinol durch und ich glaube, jetzt kommt gleich der nächste, nämlich Febuxostat.
Marie hat es einfach nicht mit Namen. Febuxostat.
Habe ich doch gesagt.
Du hast Vieh gesagt.
Febuxostat.
Genau, das ist ein weiteres Uricostatikum.
Ja.
Die Wirkung willst du bestimmt wissen.
Die will ich safe wissen, ja.
Sorry, jetzt habe ich dir deine Frage vorgenommen.
Ganz schön freches Tabea hier.
Das ist ein nicht-purinischer, selektiver Xanthinoxidase-Hemmer.
Ja.
Ja.
Genau. Und wie unterscheidet der sich jetzt von Allopurinol?
Der hemmt keine anderen Purin- und Pyrimidinstoffwechsel beteiligten Enzyme, sondern eben ist sehr selektiv nur auf das Xanthin, auf die Xanthinoxidase.
Ist das jetzt auch für das Gleiche indiziert? Also wird das auch für das Gleiche verwendet oder hat es andere Anwendungsgebiete?
Also das ist auch zur chronischen Hyperurikämie mit Uratablagerung zugelassen. Es wird auch noch zur Vorbeugung einer Hyperurikämie bei Tumor, beim Risiko für Tumorlyse-Syndrom infolge einer Chemotherapie eingesetzt. Das ist das, was wir ja schon die ganze Zeit so ein bisschen erwähnt, aber noch nicht so richtig erklärt haben.
Ja.
Also es ist so, wenn wir eine Chemotherapie beginnen, dann ist es so, dass ja ganz viel DNA kaputt, also kaputte DNA vom Tumor im Körper ist.
Ja.
Und die muss abgebaut werden. Und ein Abbauprodukt,
oder generell von den schnell teilenden Zellen. Es werden ja eigentlich hauptsächlich die schnell teilenden Zellen quasi.
Es ist einfach ein Zelluntergang, unnormal hoher Zelluntergang und bei dem fallen DNA-Reste an, die der Körper abbauen muss und ein Abbauprodukt dessen ist nun mal die Harnsäure. Und deswegen ist es so, dass Chemotherapien eben mit Gichtanfällen verbunden sind.
Leider, ja.
Genau, und das kann man dann eben auch sozusagen prophylaktisch einsetzen.
Dass es eben nicht dann zu diesen Gichtanfällen kommt, weil dass Zellen zugrunde gehen, das ist ja gewünscht. Also, aber halt, ja, die Gicht leider nicht. Ja.
Genau, und das Febuxostat ist neuer als das Allopurinol. Da gab es auch eine randomisierte Studie, dass die Harnsäurespiegel zuverlässiger reduziert wurden als beim Allopurinol, aber das Ergebnis ist wohl nicht so klinisch relevant, da Gichtrezidive und Gichtablagerung in beiden Gruppen nicht unterschiedlich waren. Also so ein bisschen fraglich, wo dieses Ergebnis herkommt und Allopurinol ist nach wie vor Mittel der ersten Wahl.
Genau, das wollte ich dich eigentlich auch noch fragen. Aber jetzt hast du es gesagt. Perfekt, das Mittel der ersten Wahl. Okay, wollen wir weitergehen zu den Uricosurica?
Unbedingt. Okay. Zu deinen Dinosauriern.
Die machen ja jetzt eine erhöhte Harnsäureausscheidung. Das heißt, wir verlassen jetzt das Gebiet der Enzyme und gehen in die Niere.
Richtig.
Ja.
Und zwar ist es so, dass wir in der Niere über verschiedene Transportproteine den Serumharnsäurespiegel regulieren können.
Genau, die Rückresorption vor allen Dingen.
Sowohl die Rückresorption als auch die Sekretion.
Ja.
Wobei ich sagen muss, das finde ich auch immer super verwirrend in der Niere. Was jetzt dezerniert, was wird rückresorbiert, was bedeutet das für den Spiegel?
Ich musste auch dreimal lesen, muss ich dazu sagen. Ich war so rückresorbiert und dann habe ich so gelesen und war so, hä, macht das jetzt Sinn? Wir wollen doch eigentlich so, naja, whatever, so. Wir wollen quasi nicht, dass quasi Harnsäure wieder zurück in den Körper geht, wenn das vielleicht schon mal dezerniert wurde.
Genau, es soll sozusagen ja ausgeschieden werden.
Richtig.
Und verschiedene Transportproteine, Marie, willst du mal ein paar, die ich hier aufgekritzelt habe, nennen?
Genau, ein wichtiger zum Beispiel ist Urat 1, der im Normalfall Harnsäure in die Tubuluszelle zurückresorbiert gegen Anion. Und in unserem Fall halt wichtig, weil wir den dann hemmen, wir sagen gleich noch mit was, sodass quasi mehr Harnsäure im Urin verbleibt.
Genau, also aus dem Urin wird die Harnsäure normalerweise durch Urat 1 in die Tubuluszelle, wieder zurück in die Niere resorbiert. Und das wollen wir hemmen.
Ja.
Und Marie, wie heißt der Wirkstoff, der das macht?
Benzbromaron.
Genau. Benzbromaron, habe ich gesagt. Okay. Und dann haben wir eben noch zum Beispiel auch den OAT4, das ist noch ein weiterer Transporter, der eben auch die Rückresorption normalerweise vorantreiben würde.
Mhm.
Und wir haben jetzt einen Stoff, das Lesinurat, das sozusagen sowohl Urat 1 als auch OAT4, was eben nochmal den gleichen Effekt hat, beide hemmt.
Genau. Und ein weiteres wäre dann noch Probenekid.
Genau. Dann lässt sich vielleicht noch was dazu sagen zum Lesinurat. Das wird nämlich tatsächlich nicht alleine angewendet, sondern nur, wenn das Allopurinol alleine nicht wirksam ist. Und dann gibt es eine Fixkombination mit dem Lesinurat. Weil Lesinurat gibt man alleine nicht, weil da die Kreatininwerte so doll gestiegen sind bei den Patienten.
Mhm.
Und das ist aber durch das Allopurinol verhinderbar. Das heißt, wenn Allopurinol nicht ausreichend ist, dann würden wir noch zusätzlich Lesinurat geben.
So, und jetzt kommen wir tatsächlich langsam zum Ende. Und jetzt geht es nochmal um unser fantastisches Allantoin, was die Vögel so gut können. Und mit welchem Wirkstoff hat man es jetzt geschafft, dass man das auch bei Menschen machen kann?
Genau, das ist ja per Definition gar nicht so unbedingt ein Wirkstoff, sondern eben ein Enzym.
Ja, sorry.
Und das ist die Rasburikase. Und das fand ich auch super spannend. Die gibt's halt bei vielen Tieren, ist die exprimiert, aber eben nicht bei Menschen. Und ich habe auch gelesen, dass die bei Pflanzen zum Beispiel das Wachstum fördert.
Mhm.
Also auch in Pflanzen zu finden, aber wir haben es eben nicht. Aber deswegen holen wir es uns einfach.
Ja.
Und genau, das würde eben die Harnsäure zum Allantoin oxidieren, das Enzym. Und das ist aber auch nur zugelassen bei der Chemotherapie, wieder bei diesem Tumorlyse-Syndrom, was wir vorhin besprochen haben. Genau, das würde dann in die Gruppe der Uricolytika fallen.
Genau, und was mir auch gerade noch eingefallen ist, Allantoin kenne ich aus der Hautpflege tatsächlich.
Mhm. Ja. Wofür setzt man das da ein?
Also auf jeden Fall topisch äußerlich und in Anti-Aging-Produkten. Auch bei Narbenpflege oder bei der Wundbehandlung.
Okay, also hat eine wundheilende Wirkung, wahrscheinlich. Über Anti-Aging lässt sich ja immer so ein bisschen streiten. Also ich weiß noch genau, im ersten Semester meinte unsere Professorin, die einzig wirklich wirksame Anti-Aging-Creme ist Sonnencreme.
Ja,
und das erzähle ich eigentlich allen immer, weil es einfach, alles andere ist, glaube ich, eher wirklich nur so aufpolsternd oder so kurzzeitig.
Ja, also es soll wohl angeblich die Zellerneuerung anregen und die Regeneration beschleunigen.
Da gab es bestimmt Studien zu. Ja gut, darüber lässt sich streiten, aber es ist auf jeden Fall ein Stoff, der bekannt ist.
Könnt ihr mal hinten auf eure Cremes rauf gucken, ob es drin ist. Aber wir wollen es bei Gicht eigentlich, hat es einen ganz anderen Zusammenhang. Ja.
Ja, und dann haben wir es auch finally geschafft.
Oh je.
Irgendwie werden unsere Folgen immer intensiver und immer länger. Aber gut, unsere Zuhörer werden ja auch immer gebildeter. Also es passt ja.
Richtig. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt bei der Folge erst eingeschaltet habt, dann hört gerne nochmal alle anderen. Das ist gut für unsere Hörerzahl.
Vor allem aber gut für euer Grundwissen. Also so NSAIDs zum Beispiel verwenden wir einfach super oft.
Ja. Und wir haben auch das so ein bisschen chronologisch aufgebaut, finde ich.
Ja.
Die also wenn man von Anfang an hört, auch wenn die ersten Folgen vielleicht qualitativ noch nicht so hochwertig sind, dann kriegt man da einen ganz guten, ja, es baut ganz schön aufeinander auf. Wir lernen ja auch mit euch mit, dementsprechend.
Genau, so ich würde jetzt noch mal ganz schnell eine kleine Zusammenfassung machen.
Mach das.
Genau, wir haben heute über Gicht gesprochen, falls euch noch nicht aufgefallen ist. Hierbei haben wir die Problematik, dass wir Harnsäurekristalle in unseren Gelenken haben, die dort ausfallen. Dadurch entzündete Gelenke eben auch Immunreaktionen haben und entzündete Gelenke, starke Schmerzen und Rötungen. Und wir können sowohl akute als auch chronische Gichtanfälle behandeln.
Die man auch anders therapiert.
Genau, die akuten nämlich würde man erstmal mit NSAIDs behandeln oder mit Colchicin, der Herbstzeitlosen, die man bitte nicht mit Bärlauch verwechselt.
Ja.
Wenn das nicht wirkt, würde man noch Glukokortikoide oder wir haben auch das Canakinumab, einen Antikörper, der sozusagen letzte Wahl, würde ich es jetzt mal nennen, wäre. Genau, Marie, willst du weitermachen mit der chronischen Gichttherapie?
Genau, da haben wir verschiedene Klassen. Einmal die Urikostatika, die die Bildung von der Harnsäure reduzieren. Unsere Urikosurika, die die Ausscheidung erhöhen. Und Urikolytika, die unsere Harnsäure zum Allantoin reduzieren können. Genau, dann sind wir genauer auf zwei Urikostatika eingegangen. Einmal Allopurinol, was Mittel der ersten Wahl ist, und Hemmstoff unserer Xanthinoxidase, weswegen wir dann ja den Purinabbau hemmen und nicht mehr so viel Harnsäure entsteht. Also quasi bei der Metabolisierung angreifen. Dann haben wir noch über Febuxostat gesprochen, der auch ein selektiver Xanthinoxidase-Hemmer ist. Und bei den Urikosurika gehen wir jetzt auf die Harnsäureausscheidung. Dementsprechend haben wir über Transportproteine gesprochen, URAT1 und URAT4 zum Beispiel. Brenzbromaron hemmt unser URAT2, deswegen haben wir ja eine verringerte Rückresorption von Harnsäure. Und dadurch quasi mehr Harnsäure im Urin, weil nicht mehr so viel rückresorbiert wird. Genau, und Lisinurat hemmt zusätzlich noch ORT4. Und am Ende haben wir noch über die Rasburikase gesprochen, die eigentlich nur beim Tier exprimiert wird, also vorhanden ist. Und hier verhindert, dass unsere Harnsäure zu... Ja, nee, nicht verhindert, sondern dass Harnsäure zu Allantoin wird und dann ausgeschieden werden kann.
Genau, sie oxidiert, ich glaube, du hast vorhin einmal reduziert, sie oxidiert. Die Rasburikase oxidiert Harnsäure zu Allantoin und somit haben wir dann weniger Harnsäure im Körper, was dann wiederum dazu führt, dass weniger Harnsäure ausfällt.
So, also ich finde, Tabea hat sich trotz ihrer leichten Gehirnerschütterung noch sehr gut geschlagen.
Ich habe jetzt auch echt richtig Kopfschmerzen.
Oh no.
Aber ja, wir hoffen auf jeden Fall, euch hat die Folge gefallen. Es war nicht zu viel. Aber ich glaube, wir haben wieder so viel drumherum erklärt, auch so Standardthemen, genau, die vielleicht ganz gut zu wissen sind.
Wir haben uns lange über Tubulus und Interstitio unterhalten, also privat nochmal.
Ey, wirklich, diese Niere ist so verwirrend.
Wirklich, das ist so krass verwirrend. Aber gut, das dann nochmal bei den Diuretika.
Wir glauben auch, wir haben einen Fehler im Mutschler gefunden, aber wir sind uns noch nicht sicher. ja, genau, auf jeden Fall freuen wir uns, dass ihr dabei wart. Und ja, würde ich sagen.
Genau, ich glaube, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ich glaube nicht, ich hoffe. Bei
Tablettentalk.
Tschüss.
Ciao.